Medizin und Gesundheit.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Schönen Nachmittag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie wieder sehr herzlich
bei der Sendung Radio Doktor Medizin und Gesundheit begrüßen.
Meine Damen und Herren, lieber Reinhard, was Sie gerade gehört haben, ist die sogenannte Signation oder diese Kennmelodie. Dieses Wort Signation hat der ORF erfunden für die Sendung der Radiodoktor. Und auf Wunsch von Professor Jarisch verlassen wir nun die wissenschaftliche Medizin und haben uns ein wenig in die Fortbildung, in die Aufklärung von größeren Bevölkerungsschichten hineingegeben. Der Radiodoktor ist im Titel dieser Sitzung aufgeschieden und das ist vielleicht eine leise Ungerechtigkeit gegenüber den sehr schönen drei Beiträgen, die wir bis jetzt gehört haben. Wir werden diesen Beitrag auch teilen. Herr Dr. Lepprich, der leitende Redakteur für den Radiodoktor seit vielen Jahren ist, wird dann über das Alltägliche, über die Praxis, über die Arbeit, die hinter dieser Sendung steckt, reden. Es ist so, dass der ORF, wie Sie ja alle wissen, einen Bildungsauftrag hat, der auch gesetzlich verankert ist. Und ich glaube, der Radiodoktor ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass diesem Auftrag auch hier nachgekommen wird. Man sollte der Korrektheit halber auch sagen, dass nicht nur der Radiodoktor, der breite Schichten erreicht, am Montag stattfindet am Nachmittag um 14.05 Uhr, und das ist eine Sendung, die 35 Minuten umfasst, sondern dass es zusätzlich auch am Mittwoch das Gesundheitsmagazin gibt. Die beiden unterscheiden sich dadurch, dass die montägige Sendung eine Live-Sendung ist, während die Mittwoch-Sendung eine gebaute Sendung ist, wo also Themen von vornherein aufbereitet werden und dann in einer geschlossenen Form präsentiert werden. Wir wollen uns heute ganz besonders mit der Live-Sendung befassen. Wie gesagt, Herr Dr. Lepprich wird auf das noch eingehen. Nun, die Intention dieser Sendung, auf deren Historie ich dann ganz kurz eingehen möchte, ist primär natürlich die Information, der Wissenstransfer, wenn Sie wollen, von medizinischer, aktueller Information an breiteste Bevölkerungsschichten. Es gibt viele Zuhörer, die gerade den Radiodoktor in Ö1 hören, die sonst primär Ö3-Hörer oder Lokalsender-Hörer sind, aber die eben doch das Wissen, das aus dieser Sendung herauskommt, für sich mitnehmen wollen. Geschichte dieser Art von Sendung, Wissensvermittlung durch das Medium Radio, geht eigentlich relativ lange zurück. Es war bereits in den 30er Jahren, konkret im Jahre 1926, dass es diese ersten Medizinsendungen gegeben hat, die zum Teil auch für Ärzte bestimmt waren. Und die damalige Intention war, dass man eine Art Volkshochschule der Nation für den Bereich Medizin, es hat auch andere Bereiche gegeben, gemacht hat. Das ist damals sehr gut angekommen. Diese Sendungen wurden aber interessanterweise im Jahre 1933 dann mit dem Heraufkommen des Nationalsozialismus und der Machtübernahme durch diese Gruppe in Deutschland eingestellt. Da waren also nicht nur politische, sondern vor allem auch rassische oder sogenannte rassische Gründe dahinter, weil sehr viele der Vortragenden aus dem jüdischen Bereich gestammt haben und man hat ein wenig hochnäsig auf diese Art von Fortbildung herabgesehen und hat das also nicht als artgerecht empfunden. Interessant ist auch, dass Bert Brecht, und ich habe hier die Zitate mitgebracht, Bert Brecht, der also sicherlich kein Mediziner war, aber der immerhin ein bedeutender Dichter gewesen ist, sich in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre mit diesem Thema Radio als Kommunikationsmittel schon auseinandergesetzt hat. Und er hat mehrere Aufsätze geschrieben und darunter auch einen, der auch den Titel hat, der Rundfunk als Kommunikationsapparat. Und er hat 5 derartige Artikel geschrieben. Man hat das später unter dem Thema einer Radiotheorie zusammengefasst. Dieser Ausdruck stammt nicht von Bertolt Brecht. Er hat auch keine echte Theorie geschaffen, aber er hat doch relativ bemerkenswerte Dinge gesagt, die auch heute, so wie damals, noch sehr aktuell sind. Ich zitiere: Er sagt hier, der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, also Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre. Und was besonders bemerkenswert mir erscheint, der Zuhörer soll nicht nur hören, sondern auch sprechend mit eingebunden werden. Er soll nicht isoliert werden, sondern er soll eine Beziehung auch haben. Und das kulminiert dann in seinem Wunsch, in seiner Vorstellung, der Hörer soll auch Mitspieler werden. Und das ist doch für diese Zeit ein sehr bemerkenswerter und fortschrittlicher Ansatz meines Erachtens. Nun, man muss sagen, dieser Wunsch ist heute natürlich längst, insbesondere im Radiodoktor als Live-Sendung, umgesetzt worden. Die heutige Art des Radiodoktors ist, wenn man will, eine multimediale Angelegenheit geworden. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, das flüchtige Medium des Wortes zu überkommen durch das Zuhören, sondern Sie können sich auch bereits im Internet einschalten, Sie können Postings machen, Sie können nachhören, Sie können diese Sendung also wieder abrufen, sodass hier verschiedene Ansatzmöglichkeiten vorhanden sind, die eben über das Hören hinausgeht. Und die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, wie lange hält denn so etwas vor, was man hört? Wir wissen ja aus der Lerntheorie, Sie erzählen dem Patienten, was los ist mit ihm, und der Patient, wobei man natürlich den Zuhörer und den Patienten nicht unter einen Hut geben darf, hat beim Hinausgehen etwa 70% des ihm Vorgetragenen schon vergessen. Im Radiodoktor ist die Situation selbstverständlich entspannter. Hier fällt also das Belastungsmoment Arzt-Patient weg. Und von der Aufbereitungsseite her ist es so, dass ganz bewusst innerhalb der Sendung manche Dinge, die wichtig erscheinen, auch wiederholt werden. Sodass wir also heute davon ausgehen können, dass sehr, sehr viel von dem hängen bleibt und der Zuhörer dann tatsächlich eine Information hat, die er mitnimmt. Ich würde nun bitten, dass wir das nächste Bild zeigen, nämlich in Österreich ist dieser Radiodoktor, wie wir ihn heute kennen, etwa in dem Jahre 1989, 1990, dann in der heutigen Form etabliert worden. Es hat einige Modifikationen gegeben. Sie sehen hier einen Teil des Teams, das ist heute wesentlich größer. Sie sehen auf der linken Seite Herrn Dr. Lepprich, den Sie gleich hören werden. Ich selber bin im Jahre 2000 eines Tages angerufen worden mit der Mitteilung, können Sie nicht die nächste Sendung moderieren, ohne sonstige Vorbereitung. Mir wurde dann versprochen, dass eine Ausbildung zum Moderator erfolgt. Das war im Jahre 2000, wir haben heute 2014, das ist bis jetzt nicht erfolgt, aber ich denke, ich habe das in der Zwischenzeit in irgendeiner Weise gemeistert. Warum ich dieses Bild aber zeige, ist, weil ich doch auf den Pionier des Radiodoktors ganz konkret hinweisen möchte, nämlich Herrn Professor Wolfgang Enninkel, Jahrgang 1926, der zwischen 1989 und 1990 bis in das Jahr 2000 das alleine gemacht hat. Ich hatte dann das Vergnügen und die Ehre, mit ihm 14-tägig das zu moderieren, und im Jahre 2004 ist dann eine Erweiterung dieser Moderatorenmannschaft eingetreten. Herr Dr. Lepprich wird gleich darauf zu sprechen kommen. Und vielleicht das nächste und letzte Bild noch, das ich zeigen möchte, weil hier doch herauskommt, dass über diese Live-Sendung von Montag und das Gesundheitsmagazin am Mittwoch der Radiodoktor noch eine andere, glaube ich, sehr in die Breite und viele tausende Menschen erfassende Aktivität entwickelt hat, nämlich die sogenannten Radiodoktor-Erlebnistage. Professor Enninkel hält hier auch ein Buch in Händen, das Schmerzbuch. Das ist eines der Bücher, die sich als breite Information für die Bevölkerung aus den Radiodoktor-Sendungen ergeben haben. Da steckt also sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Aufwand dahinter. Ich möchte mit diesen paar Worten eigentlich hier das beenden und darf Herrn Dr. Lepprich bitten, dass er jetzt die Praxis, was passiert wirklich, wie ist die Aufarbeitung, wie ist die Vorbereitung, Ihnen darstellt. Vielen Dank.
Also mir kommt jetzt die Aufgabe zu, ein bisschen aus dem journalistischen Nähkästchen, aus dem des Sendungsmachers zu plaudern. Ich stieß 1990 zum Team, das war das erste Jahr, als der Radiodoktor auf Ö1 lief, also ich war sozusagen mehr oder weniger fast von Beginn an dabei. Und der Dialog, das Interesse an den Anliegen des Publikums war seit jeher prägend für unsere Arbeit. Das ist jetzt nicht übertrieben, sondern ist die volle Wahrheit. Auch an diesem Dia erkennbar. Im Jahr 1995 hat die Neugierde mich und meine damalige Kollegin, die Barbara Urban, dazu getrieben, die ersten Gesundheitstage zu organisieren. Es gab, so unglaublich das heute klingen mag, bis 1995 keine, wie auch immer gearteten, Gesundheitsveranstaltungen in Österreich. Es gab in Deutschland eine sogenannte Paracelsus-Messe, die war aber sehr stark im Alternativmedizinischen angesiedelt. Und 1995 haben wir das Rathaus für uns gewinnen können und haben im Herbst diese erste Gesundheitsveranstaltung organisiert. Mein persönliches Experiment war dabei, ich bin ja Mediziner, ich habe Medizin studiert, wie das wohl sei, wenn Ärzte und Patienten, die Hierarchien waren damals noch ziemlich klar, am Sonntagnachmittag aufeinanderstoßen. Und ich denke, die Erfahrungswerte waren für beide Seiten sehr interessant. Die Ärzte mussten sich damals erstmals mit dem Gedanken des Leistungserbringens, des Dienstleistungserbringens beschäftigen und hatten eher noch in den 1990ern das Bild von sich selbst, dass sie doch sehr hochstehende Persönlichkeiten, Götter in Weiß sind. Und für die Patienten war es wirklich spannend, also für die Besucherinnen, dass sich der Herr Primarius am Sonntagnachmittag Zeit nehmen muss, eine Frage wirklich ausführlich zu beantworten. Das erklärt auch, dass das Konzept weiterhin sehr erfolgreich war. Wir haben 10 dieser Veranstaltungen gemacht zwischen 1995 und 2003, 8 davon in Wien und 2 in Salzburg. Und so ab 1997, 98 gab es dann die ersten Gesundheitstage, die Sie jetzt noch kennen, Männergesundheits-, Frauengesundheits-, Rheuma-, Schmerz-, Krebsgesundheitstage. Und das Wiener Rathaus ist seit diesem Herbsttag, Wochenende im Jahr 1995 zum echten Zentrum von Gesundheitsveranstaltungen geworden. Es gab Jahre, wo fast jede Woche eine stattgefunden hat. Ja, jetzt komme ich zu dem Faden, den mein hochgeschätzter Vorredner Professor Götz geknüpft hat. 2004 war ja auch noch die Antwort, die ich Ihnen schuldig bin, warum er ohne Einschulung in der Lage war zu moderieren. Sie haben ihn gerade sprechen gehört, oder? Also das beantwortet, falls Sie die Frage sich wirklich gestellt haben, diese bereits. Wir haben ihn damals oft als Gast eingeladen in den Jahren zuvor, als Spezialist für Kindererkrankungen, vor allem für Allergien. Und er war ein derartig brillanter Redner, dass wir als Professor Enenkel endlich mal 4 Wochen am Stück Urlaub machen wollten, wussten, dass er in diese Bresche sofort einspringen kann und so war es auch. Und eine weitere Moderatorenschulung war eigentlich nicht nötig. 2004 haben wir dann ein neues Team zusammengestellt. Professor Enenkel ist damals in den wohlverdienten Ruhestand geschlüpft und wir hatten Professor Götz nach wie vor. Frau Professor Karin Gutierrez-Lobos, sie ist forensische Psychiaterin, kam zu uns. Professor Markus Hengstschläger, Grundlagenwissenschaftler damals noch. Und ich. Damit waren wir breit aufgestellt. Also allein durch die Expertise unserer Moderatoren können wir viele Themen und auch viele Sendungen derartig intensiv gestalten, wie das nur wenigen anderen Medien eigentlich möglich ist, um uns da jetzt nicht zu überhöhen. Das Erfolgsrezept ist eine gute Planung der Sendung. Es sind Live-Sendungen, das bedeutet, es gibt 2 Charakteristiken. Das eine ist live, jeder, der mal bei uns zu Gast war, weiß das. Es passiert wirklich in jeder 3. oder 4. Sendung was Unvorhergesehenes. Und das Zweite ist, man muss dramaturgisch sauber arbeiten. Wir laden natürlich nach wie vor, auch wenn das im Jahr 2014 jetzt nicht mehr die große Überraschung ist, betroffene Männer, Frauen in Sendungen ein. Und da geht es dann darum, wie bindet man dieses Sendungsband, das auf der einen Seite ausreichend Platz für die Menschen, die wir eingeladen haben, die als Betroffene auftreten, bieten soll und gleichzeitig die Experten in die Lage versetzen soll, alle auftauchenden Fragen auch richtig zu beantworten. Das sind normale dramaturgische Grundsätze, die meisten kennen Sie vom Fernsehen. Alle Serien, die Sie kennen, arbeiten mit dramaturgischen Grundsätzen. Als kleines Beispiel, wir haben vor 14 Tagen eine Sendung über Eingriffe, also lebensrettende Eingriffe für Babys im Mutterleib gemacht, die Kinderkardiologie. In Linz führt das seit dem Jahr 2000 durch und wir haben die Mutter eingeladen, die zufälligerweise auch Ärztin war. Das war der erste gelungene Fall. Die Tochter ist jetzt 14 Jahre alt, also das war weltweit der erste Eingriff, wo es gelang, eine verschlossene Pulmonalklappe zu dehnen. Und wir haben die Mutter in dieser Sendung so lange erzählen lassen, bis die Operation begann. Also die ersten 5 Minuten dieser Sendung gehörten der Mutter, sie konnte schildern, wie es dazu kam, dass diese Auffälligkeit bei ihrem Kind gefunden wurde und so weiter. Also eine Dramaturgie, die Sie aus vielen Serien kennen. Wir interagieren als Moderatoren und Redakteure ständig. Es gibt eine Übertragung per Bildschirm, also falls Fragen auftauchen von Anruferinnen oder falls was noch nicht behandelt worden ist und der Redakteur weiß das, tippt das schnell rein, der Moderator kann sich darauf beziehen und so aus der Klemme rauskommen oder einfach eine neue Frage stellen, noch nicht gestellt worden ist. dass die Wissensvermittlung basiert auch auf relativ klaren Grundsätzen. Das, was einem am wichtigsten ist, muss man zweimal zusammenfassen. Am besten am Beginn der Sendung, also dort, wo es um den wichtigen Fall, die wichtige Therapie geht, und am Ende nochmal. Auf die Art und Weise schaffen wir es jetzt seit 25 Jahren, denn der Radiodoktor wird 2015 im März, glaube ich, 25 Jahre alt. Das war das erste Mal, dass auf Ö1 ausgestrahlt wurde. So schaffen wir es eben in diesen 25 Jahren, sehr komplexe Themen, von Haarausfall bis zur Analyse vom Gesundheitssystem, von der Zwangsstörung bis zur künstlichen Hüfte, von der Gestaltung der Menüs in Krankenhäusern bis zu den Grundlagen der Proteomik, Wissen zu vermitteln. Wir sind eine aufklärerische Sendung. Wir versuchen, Menschen, die uns zuhören, dazu zu animieren, dass sie Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen. Wir machen aber auch darauf aufmerksam, dass es Früherkennungsuntersuchungen sind und dass Krebs durch eine Vorsorgeuntersuchung nicht verhindert werden kann. Die am meisten nachgefragten Themen, das sind sicher auch Bereiche und Fragen, die Sie sich stellen, das sind wie in fast allen Medien Ernährung. Wir wählen meistens eher einen kritischeren Zugang und stellen jetzt nicht die neue Diät XY vor. Lebensmittelunverträglichkeiten und Lebensmittelallergien. Erkrankungen, die das Augenlicht gefährden, das hat sicher was mit unserer doch 45-plus Kernzuhörerschaft zu tun. Schmerzen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also diese 5-6 Themenbereiche sind die, wo wir die stärksten Reaktionen erhalten. Wir sind trimedial, also wurde schon kurz angeschnitten, unser Publikum kann sich während der Live-Sendung einschalten. Und ich denke, dass das bei Medizinsendungen auch nach wie vor wirklich das stärkste Movens ist. Das Gespräch ist, wenn es einem nicht gut geht oder wenn man sich krank fühlt, doch eines der wichtigsten Dinge. Es haben alle anderen Sendungskonzepte mit Handys und SMS nicht so gut funktioniert, wie tatsächlich das uralte Ich darf anrufen und in der Sendung mitdiskutieren. Und ich glaube, dass das das Geheimnis dieser Tatsache ist, dass wenn es einem schlecht geht oder dass man über Gesundheit und Krankheit wirklich gerne in einen Dialog eintritt. Dann, man kann im Internet vorher das Sendungsthema abfragen, man kann uns persönlich posten und man kann uns E-Mails schicken, die auch wirklich in die Sendung einfließen, und außerdem rufen wir streng zurück. Wenn uns jemand während der Sendung anruft und eine Frage stellt, die zu komplex ist oder zu persönlich, um in der Sendung beantwortet zu werden, bieten wir nach der Sendung 10 Minuten, eine Viertelstunde die Gelegenheit, diesen Menschen nochmal anzurufen, oder wir rufen Sie an und lassen die Frage durch den Experten der Sendung beantworten. Und die Tatsache, dass wir eben diese 3-4 Kommunikationskanäle, also übers Radio, übers Print, im Internetmedium und übers Internet eben als solches verwenden, das ist sicher der Grund, warum wir nach wie vor relativ viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Die beiden Sendungen werden wöchentlich von ca. 130.000 bis 150.000 Menschen gehört. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir über die Wirkung, über den Erfolg von unseren Themen sehr gut und wahrscheinlich besser als die meisten Zeitschriften informiert sind. Denn einer Sendung, die live ist, wird angerufen. Aufgrund der Zahl der Anrufe wissen wir, ob das Thema auf Interesse gestoßen ist. Ganz banal. Ja. Dann gibt es die Meldungen beim Ö1-Hörerservice. Das macht pro Sendung zwischen 10 und 50 aus. Also wir kriegen wirklich relativ viele Antworten auf die Frage, haben wir den Geschmacksnerv des Publikums getroffen, sind Fragen offen geblieben über diese Fragen und Feststellungen nach der Sendung. Und dann rufen uns die Menschen auch nach der Sendung an. Wir bekommen viele E-Mails. Also wir haben eigentlich bereits am selben Tag oder am Tag danach kriegen wir die Rechnung quittiert, ob das Thema gut präsentiert wurde, ob es spannend genug war. Ja, falls Sie Fragen zum Magazin haben, das aus 2 gebauten Beiträgen besteht, beantworte ich die nachher. Das ist ein eigenes Sendungskonzept, das wird ein bisschen zu weit führen und auch meine Redezeit hier übersteigen. Ich mache es nur mit einem Satz. Ein Magazin, wie Sie wissen, ist bunter als eine Live-Sendung. Wir behandeln meistens 2 Themen in Form von 4- und 6 Minuten Beiträgen, wo vorher die Interviews geführt werden. Die werden dann bearbeitet, im Computer geschnitten, mit Sprecher oder Effekten versehen und dann ausgestrahlt. Und es gibt noch einen dritten Teil, meistens einen Veranstaltungsinfoblog. Wir machen aber auch Humoristisches. Zu meinem Team gehören 2 Ärzte, unter anderem Dr. Tekel, und der ist in seinem Hauptberuf eigentlich Kabarettist. Und zum Abschluss noch ein Wort zu dem Sender, für den ich arbeite. Medizinthemen werden hauptsächlich in unseren beiden wöchentlichen Sendungen vorgebracht, aber auch in Dimensionen. Die hat doch fast monatliche Medizinthema dabei. Und im Radiokolleg, die machen im Vierteljahr so eine größere 3- oder 4-teilige Serie zu einem Thema. Und da finden sich eben auch im Vierteljahr mal Medizinthemen. Und natürlich in den aktuellen Bereichen, aktuelle Wissenschaftsjournalen. Und wie Sie wissen, ist Ö1 weitestgehend werbungsfrei. Und diese Unabhängigkeit ist auch wirklich der stärkste Grund dafür, dass ich noch immer nach 25 Jahren stolz bin, dort arbeiten zu dürfen. Denn es ist ja kein großes Geheimnis, dass die meisten Zeitungsredaktionen und auch die von Fachmedien mittlerweile durch die Anzeigenabteilungen doch stark unter Druck gesetzt werden und deswegen viele Einflussmöglichkeiten von Seiten der Industrie auf die Arbeit in diesen Redaktionen besteht, was bei uns mit Sicherheit ausgeschlossen ist. Wer unsere beiden Medizinsendereien, die am Montag oder die am Mittwoch hört, erhält mit Sicherheit aktuelle, ausgewogene und im Kern kritisch orientierte Informationen. Es sind jetzt wirklich fast 25 Jahre, dass ich dort arbeite. Das sind in nackten Zahlen 1120 Sendungen, fast 45.000 Minuten Sendezeit, über 2400 Experten und Expertinnen aus allen Bereichen der Medizin als Studiogäste. Und das sind 25 Jahre Montagssendungen und 15 Jahre fast, davon hatte ich die Ehre, mit meinem hochgeschätzten Kollegen Manfred Götz zu verbringen, wofür ich mich an dieser Stelle wirklich herzlich bedanken möchte.